Ich wuchs in den 1990ern auf und lebte als Einzelkind bei meinen Eltern. Wir lebten in einem kleinen Dorf mit weniger als 1000 Einwohnern, vielleicht noch einmal 1000 in den umliegenden Dörfern. Es gab eine Hauptstraße und ein Geschäftsviertel mit ein paar Restaurants, aber nicht viel Unterhaltungsmöglichkeiten. Wir hatten kein Kino und kein Einkaufszentrum, also gab es für Kinder nicht viel zu tun. Wir waren sowieso zu jung, um in eine Bar zu gehen. Es wäre ein echtes Problem für mich und meine Freunde gewesen, wenn wir nicht so gerne draußen gewesen wären. Unser Dorf lag in der Nähe von vielen Wanderwegen, Wäldern und Wiesen, die wir Kinder voll ausnutzten. Dieses Ereignis geschah mit zwei meiner Schulfreunde, Stanley und Andrea. Wir waren in derselben Klasse und damals 15 Jahre alt. Beide wohnten in derselben Straße wie ich, also waren sie wahrscheinlich meine besten Freunde und wir verbrachten viel Zeit zusammen. Denkt daran, es waren die 90er, also gab es kein Internet. Und Nintendo war gerade erst auf dem Markt, aber keiner von uns hatte eine Konsole, also hatten wir nur einander. Stanley war ein schüchterner Junge und wie ich ein Einzelkind. Wir kannten uns seit unserer Kindheit und waren fast wie Brüder. Deshalb stritten wir uns manchmal, fast wie Geschwister. Andrea hingegen war erst vor einem Jahr in unser Dorf gezogen. Neuankömmlinge waren selten, also war es aufregend, als sie kam. Sie war so etwas wie ein Tomboy und verstand sich nicht gut mit den anderen Mädchen, also waren die meisten ihrer Freunde Jungs. Es war früher Frühling, an einem Samstagmorgen, als Stanley an meiner Tür auftauchte. Es war fast sicher, dass einer von uns den anderen abholen würde. Wenn er es nicht getan hätte, wäre ich innerhalb einer Stunde an seiner Tür gewesen. Ich ging auf die Veranda, und wir sprachen darüber, was wir an diesem Tag machen sollten. Mir fiel nichts Besonderes ein, also beschlossen wir, wie immer im Wald abzuhängen. Ich nahm meinen Rucksack, in dem ein Fußball und ein paar andere Dinge waren, und wir gingen zu Andreas Haus. Sie wartete schon auf der Veranda auf uns. Ich wusste, dass sie sich nicht gut mit ihren Eltern verstand, also war sie immer begierig darauf, mit uns rauszugehen. Wir gingen die Straße entlang zu einem der Hauptwege, die wir oft benutzten. Als wir ankamen, gingen wir hinein und begannen zu wandern. Nach etwa einer Stunde im Wald nahmen wir einen Pfad, den wir normalerweise nicht benutzten. Wir drei landeten in einem unbekannten Gebiet. Wir waren nicht verloren oder so, aber wir waren ziemlich weit drin und tatsächlich kamen wir aus dem Wald heraus. Es war ein Grasfeld, das wir nicht kannten, obwohl wir eine der Hauptstraßen in der Ferne sehen konnten, also waren wir nicht völlig abgeschnitten. Nachdem wir eine gute offene Stelle gefunden hatten, holte ich den Fußball heraus und spielte ihn Andrea zu. Dann bildeten wir ein kleines Dreieck und passten uns den Ball zu. Wir redeten über alles Mögliche, scherzten. Und irgendwann entfernte ich mich und Stanley warf den Ball zu mir. Er flog viel weiter, als ich erwartet hatte, und verschwand im Gras. Ich ging, um ihn zu suchen und fand den Ball bald. Aber während ich suchte, sah ich in der Ferne etwas anderes. Es sah aus wie ein altes Auto, teilweise von Gras und Trümmern bedeckt. Es gab einige Bäume in der Nähe, also war es von der Straße aus verborgen, die ziemlich weit weg war. Nachdem ich den Ball gefunden hatte, rief ich die anderen, um ihnen das Auto zu zeigen. Es war ein roter Kombi mit diesem falschen Holzpanel, das früher beliebt war. Es war in gutem Zustand, abgesehen von einer rissigen Windschutzscheibe und etwas Rost. Es hatte keinen Unfall gegeben, aber es war eindeutig schon eine Weile dort. Wahrscheinlich ein paar Jahre, wenn ich raten müsste. Andrea und Stanley standen neben mir und betrachteten es, und ich ging hinüber und versuchte, die vordere Beifahrertür zu öffnen. Sie war nicht abgeschlossen. Die Scharniere waren klebrig, aber mit einem kräftigen Ruck bekam ich sie auf. Ich drehte mich zu meinen Freunden um, und beide schienen aufgeregt. Andrea setzte sich auf den Fahrersitz, und Stanley setzte sich hinten hin. Wir verbrachten etwa eine Stunde dort und beschlossen dann, nach Hause zurückzukehren, weil wir kein Essen oder Wasser mitgebracht hatten. Auf dem Rückweg beschlossen wir, das Auto geheim zu halten, weil es ein cooler Ort war, um abzuhängen. Wir dachten, wenn wir es jemandem erzählten, würde es ruiniert werden. Ich ging nach Hause und die anderen taten dasselbe. An diesem Nachmittag hingen wir im Keller von Stanley ab, aber wir sprachen nicht über das Auto, weil wir befürchteten, dass seine Eltern es hören könnten. Am nächsten Tag gingen wir zurück zu demselben Ort, aber auf dem Weg begann es zu regnen. Das Auto war nur noch 20 Minuten entfernt, also machten wir uns keine großen Sorgen. Wir erreichten das Auto, gerade als es stark zu regnen begann, also stiegen wir alle ein, um nicht nass zu werden. Wir lachten und hatten Spaß. Dieses Mal saß ich auf dem Rücksitz, Stanley auf dem Fahrersitz und Andrea auf dem Beifahrersitz. Während ich auf dem Rücksitz saß, begann ich mich umzusehen. Es lag etwas Müll auf dem Boden und es war staubig. Als ich den Rand des Sitzes, auf dem ich saß, genauer betrachtete, bemerkte ich etwas Seltsames. Es gab einen sauberen Schnitt, eine Kerbe genau am Rand, aber das war der einzige Schaden. Dann, als ich den Boden genauer ansah, sah ich etwas, das wie ein Haarsträhne zwischen dem Müll aussah, der dort lag. Nachdem ich das gesehen hatte, dachte ich, dass das Auto der Schauplatz eines Verbrechens gewesen sein könnte. Ich tippte Stanley auf die Schulter und sagte ihm, wir müssten gehen. Er lachte und drehte sich um. Dann drehte sich Andrea zu mir und schien besorgt. »Was ist los?«, fragte sie. »Ich denke, wir sollten jetzt hier raus. Ich erkläre es dir später«, sagte ich. Es regnete immer noch stark draußen, also wollte keiner von uns rausgehen, besonders weil wir nicht dafür angezogen waren. Aber ich konnte nicht länger dort bleiben, also stieg ich aus dem Auto. Sekunden später stieg Andrea aus. Dann erzählte ich ihr, was ich gesehen hatte. Sie schien es ernst zu nehmen. Sie ging zur Fahrertür, um Stanley herauszuholen. Er stieg mit Andrea und mir in den Regen aus. Er trug nur einen Baumwollpullover. Und ich wusste, dass es nicht lange dauern würde, bis er durchnässt war. Andrea erklärte ihm alles, und dann begannen wir zurückzulaufen. Als wir im Dorf ankamen, waren wir durchnässt, aber der Regen hatte aufgehört, und die Sonne kam heraus. Bevor wir uns trennten, sagte ich den anderen, ich würde es meinen Eltern erzählen, damit sie es nicht tun mussten. Sobald ich durch die Tür kam, erzählte ich meinem Vater, was wir gefunden hatten. Obwohl ich den Teil wegließ, in dem wir es nicht sofort erzählt hatten, weil ich keine Probleme bekommen wollte. Mein Vater schien es zunächst nicht für wichtig zu halten, sagte aber, er würde trotzdem die Polizei rufen, auch wenn es nur darum ging, sich um das Auto zu kümmern. Später an diesem Tag rief der Sheriff mich an, um Anweisungen zu bekommen, wie man zum Auto gelangte. Es war ziemlich einfach, dorthin zu gelangen, weil ich wusste, dass es nicht weit von der Straße entfernt war. Als er mit mir fertig war, fühlte ich mich erleichtert, weil ich dachte, ich hätte alles getan, was ich konnte. Es war immer noch Tag. An diesem Abend war ich wieder bei Stanley zu Hause und Andrea war auch dort. Wir waren im Keller, als seine Mutter herunterkam und sagte, die Polizei wolle mit uns sprechen. Wir gingen nach oben und der Sheriff war da. Meine Eltern kamen kurz darauf. Sie sagten uns, dass sie menschliche Überreste nicht weit vom Auto entfernt gefunden hatten. Ich begann sofort tief durchzuatmen. Meine Freunde taten dasselbe. Wir konnten kaum glauben, was wir hörten. Sie baten uns, mehr Details darüber zu geben, was wir mit dem Auto gemacht hatten. Dann gaben wir zu, dass wir es tatsächlich am Tag zuvor gefunden hatten. Die Polizisten gingen nach einer halben Stunde und kurz darauf ging ich mit meinen Eltern nach Hause. Es gab über einen Monat lang keine neuen Informationen, also blieben ich und alle anderen im Dorf in Ungewissheit. Was ich schließlich hörte, war, dass das Auto einer vermissten Person gehörte und die gefundenen Überreste wurden als ihre bestätigt. Es war niemand aus unserem Dorf, nur jemand, der offenbar auf der Durchreise war. Natürlich wurde ein Verbrechen vermutet, aber es gab nie einen Verdächtigen und es wurden keine Festnahmen vorgenommen. Ich möchte glauben, dass es nicht einer unserer Nachbarn war, aber ich bin mir nicht so sicher. Auch heute ist der Fall noch ungelöst. Und ich überprüfe gelegentlich online, ob es Neuigkeiten gibt. Was meine Freunde betrifft, sind wir immer noch eng verbunden, obwohl Andrea weggezogen ist. Stanley und ich sprechen manchmal darüber und spekulieren, was passiert sein könnte. Meine Frau und ich lernten uns kennen, als wir noch an der New York University studierten. Nach der Geburt unseres ersten Kindes lebten wir noch 9 Jahre in Tribeca, bevor wir in den Norden des Bundesstaates zogen. Ich vermisse das Leben in Tribeca aus vielen Gründen, aber es war kein idealer Ort, um ein Kind großzuziehen. Also suchten wir nach verschiedenen Immobilien in der Umgebung von Rochester und Buffalo und landeten schließlich in einem kleinen, ruhigen Dorf im Westen von New York. Zwei Jahre nach unserem Umzug in unser neues Haus war mein Sohn fast 12 Jahre alt und meine Frau und ich hatten gerade unsere Tochter willkommen geheißen. Mein Sohn hatte während des ersten Jahres auf der Highschool seinen ersten echten Freund gefunden. Als das Wetter besser wurde und der Sommer näher rückte, spielten die beiden immer häufiger draußen. Sein neuer Freund wohnte ganz am Ende unserer Straße und was für ein Charakter er war. Er hatte eine sehr lebhafte Fantasie und erfand alle möglichen Szenarien und Spiele, die sie zusammen spielen konnten. Einmal rief er bei uns an und bat mich, meinem Sohn eine Nachricht auszurichten. Es hieß, Aliens hätten seinen Hinterhof überfallen und er brauche die Hilfe meines Sohnes, um sie zu bekämpfen. Mein Sohn wusste natürlich, dass er nicht ernst meinte, aber er spielte trotzdem mit und bat mich um Erlaubnis, zum Haus seines Freundes zu gehen, um die Welt zu retten. Ich spielte ebenfalls mit und sagte ihm, er solle das Mutterschiff vor 19 Uhr zerstören. Dann rannte er los, um Außerirdische zu massakrieren. So ging es den ganzen Sommer weiter, mit Anrufen über Piratenschiffe, Vampire oder mutierte Eichhörnchen. Und dann, eines Tages, erhielt mein Sohn einen Anruf von seinem Freund und sie vereinbarten, sich später am Tag zu treffen. Ich fragte meinen Sohn, was das Szenario diesmal war, und er sagte so etwas wie: Da ist ein Mann am Teich, der uns Goldmünzen geben wird, wenn wir mit ihm auf eine Mission gehen. Ich sagte: Okay, viel Spaß, und machte mit meinen Sachen weiter. Doch dann setzte der väterliche Instinkt ein. Mein Sohn hatte gegen interdimensionale Invasoren gekämpft, dreiköpfige Drachen getötet und war mit seinem Freund im Beifahrersitz einer Rakete zum Mars geflogen. Aber niemals, in all der Zeit, in der sie zusammen gespielt hatten, hatten sie es mit einem Mann zu tun gehabt. Geschweige denn mit einem, der eine Belohnung für etwas so verdächtig Vages wie eine Mission anbot. Ich ging in das Zimmer meines Sohnes und fragte ihn, ob der Mann, von dem sein Freund sprach, echt sei. Er sah mich an, als wäre ich verrückt und sagte: Nein, natürlich ist er nicht echt. Zuerst glaubte ich ihm. Doch mit der Zeit hielt der väterliche Instinkt an. Also ging ich zurück in sein Zimmer und fragte, ob er sicher sei, dass der Mann nur eine Erfindung sei. Er überlegte und sagte: Ich denke schon. Aber ich merkte deutlich, dass er sich nicht zu 100 sicher war. Statt ihn allein zum Teich gehen zu lassen, beschloss ich, die Eltern seines Freundes anzurufen, um herauszufinden, ob sie etwas über diesen Mann wussten. Ich rief sie an, und obwohl ich ursprünglich mit dem Freund meines Sohnes sprechen wollte, sagten mir seine Eltern, dass er bereits vor etwa 20 Minuten mit dem Fahrrad losgefahren sei. Sie sagten, er sei auf dem Weg zum Teich, aber sie waren verwirrt, warum er nicht zuerst bei uns vorbeigekommen war, um meinen Sohn abzuholen. Ich merkte, dass sie langsam besorgt wurden, denn wenn ihr Sohn gesagt hatte, er würde zu uns kommen und dann doch woanders hinging, war das ein Grund zur Sorge. Aber obwohl ich ihre Sorge teilte, wollte ich sie nicht verängstigen, indem ich einen Mann erwähnte, der möglicherweise nur eine Erfindung der Fantasie ihres Sohnes war. Ich wollte keine Situation schaffen, die vielleicht gar nichts bedeutete. Trotzdem sagte ich ihnen, dass ich sofort mit meinem Sohn zum Teich gehen würde, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung sei. Sie bedankten sich, wir legten auf, und dann sagte ich meinem Sohn, er solle seine Schuhe anziehen, weil wir zusammen zum Teich gehen würden. Der Teich war nur 5 bis 10 Minuten zu Fuß von unserem Haus entfernt, also brauchten wir nicht lange. Aber als wir ankamen, war nirgendwo der Freund meines Sohnes zu sehen. Ich dachte, vielleicht war er mit dem Fahrrad woanders hingefahren und würde bald auftauchen, da mein Sohn und ich ein wenig früher als vereinbart angekommen waren. Mein Sohn war immer noch etwas verwirrt darüber, warum ich ihn begleitet hatte, aber ich sagte ihm, ich wolle nur den Ort ein wenig überprüfen und warten, bis sein Freund kam, um sicherzugehen, dass er sich nicht verlaufen hatte oder so. Das sagte ich ihm, aber in Wirklichkeit inspizierte ich den Ort, um sicherzugehen, dass sich kein Perverser in den Büschen versteckte und auf die Kinder wartete. Ich ging ein wenig umher, sprach mit meinem Sohn und versuchte, ihn nicht zu sehr zu beunruhigen, obwohl ich genau das Gefühl hatte, dass ich ihn beobachtete. Mein Kopf war ständig in Bewegung, auf der Suche nach irgendjemandem, der herumlungerte, aber ich sah niemanden. Ich begann, mich ein wenig weniger paranoid zu fühlen, aber dann warteten und warteten wir. und es gab keine Spur von dem Freund meines Sohnes. Als ich fragte, ob sein Freund oft zu spät kam, sagte mein Sohn nein und dass er normalerweise früh da war, wenn er nicht zuerst bei uns vorbeikam. Als ich das hörte, kehrte das Gefühl der Paranoia zurück. Ich bat meinen Sohn, ein wenig mit mir zu gehen, in der Hoffnung, wir könnten seinen Freund auf dem Fahrrad kommen sehen. Mein Sohn war zunehmend verwirrt über mein Verhalten, aber er stellte keine Fragen, sondern folgte mir einfach, während wir um den Teich gingen. Die Idee war, einen genaueren Blick auf die Gegend zu werfen und sicherzustellen, dass niemand weiter entfernt lauerte, der auftauchen könnte, sobald ich weg war. Der Teich lag in einem halbwilden Teil des Parks, mit ein paar Schaukeln und Bänken, aber hauptsächlich gab es Wildblumen und Büsche. Während ich mich umsah und über die Büsche spähte, wusste mein Sohn nicht, wonach er suchen sollte, also schweiften seine Augen umher. Dann sah er etwas Vertrautes, das unter einem Busch versteckt zu sein schien. Das Fahrrad seines Freundes, aber sein Freund war nirgendwo zu sehen. Zuerst sah ich nicht, was er ansah, aber dann bückte er sich und zog das Fahrrad unter dem Busch hervor, mit einem weiteren verwirrten Blick auf seinem Gesicht. Er hatte immer noch keine Ahnung, warum sein Freund sein Fahrrad so versteckt haben sollte. Oder vielmehr, er konnte sich nicht vorstellen, warum jemand anderes das tun wollte. Ich begann, den Namen seines Freundes zu rufen, und in diesem Moment fragte mich mein Sohn: »Papa, was ist los?« Ich sagte ihm die Wahrheit, dass ich mir Sorgen um seinen Freund machte und bat ihn, sich mir anzuschließen, um nach ihm zu rufen, in der Hoffnung, er habe nur sein Fahrrad versteckt und sei woanders hingegangen. Wir gingen zusammen und riefen den Namen des Jungen, als plötzlich ich etwas sah, einen Schuh, der kaum sichtbar zwischen den Schilfrohren am Rand des Teiches lag. Es sah aus, als wäre er erst kürzlich dort abgelegt worden. Mein erster Gedanke war, meinem Sohn zu sagen, er solle zum Haus seines Freundes rennen und seinen Eltern sagen, sie sollten die Polizei rufen, aber ich konnte es nicht aussprechen. Es war, als würde ich zugeben, dass etwas schrecklich falsch war, und ich wollte ihn dort draußen keine Minute allein lassen, angesichts seines mentalen Zustands. Aber ihn mit mir zum Haus seines Freundes rennen zu lassen, machte ihn ohnehin mit der Situation vertraut, und als wir ankamen, war er den Tränen nahe. Die Mutter seines Freundes brachte ihn zurück ins Haus, und dann riefen ich und der Vater des Jungen die Polizei, bevor wir zum Teich zurückkehrten, um nach dem Jungen zu suchen. Es war ein echter Albtraum, buchstäblich der schlimmste Albtraum eines jeden Elternteils, und ich hatte einen Platz in der ersten Reihe, um zu sehen, wie ein Mann den Verstand verlor. Die Polizei kam und übernahm die Suche, und schließlich wurde eine Untersuchung zum Verschwinden des Jungen eingeleitet, aber bis heute wurde er nie gefunden. Das Verschwinden zerbrach die Eltern des Jungen so sehr, dass sie wegzogen, und es quälte meinen Sohn so sehr, dass auch wir schließlich woanders hinzogen. Es ist schrecklich, das laut auszusprechen, aber mein Sohn war eine Zeit lang nicht mehr derselbe. Es war, als hätte er Angst vor seinem eigenen Schatten. Aber wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre und mein bester Freund aus der Kindheit auf diese Weise weggerissen worden wäre, hätte ich genauso reagiert. Ich bin ein Junge und als ich 16 Jahre alt war, lebte ich in einem kleinen ländlichen Dorf in Virginia. Da es in meinem Dorf keine Busse gab, nahm ich jeden Morgen einen. Einen Bus, der über eine halbe Stunde fuhr, um zur Schule zu gelangen. Das Dorf war ruhig und es gab nicht viel zu tun. Also erkundeten meine Freunde Janie, Dale und ich oft die Wälder rund um unsere Häuser. Wir fanden alte Pfade und manchmal interessante Orte, an denen wir uns aufhalten konnten. Beide kamen aus einem anderen Dorf, aber sie kamen manchmal vorbei, um bei mir zu sein. Janie und Dale waren eigentlich Geschwister, aber Dale war adoptiert. Also waren sie in derselben Klasse. Wir waren alle wie Außenseiter in unserer Schule und keiner von uns hatte wirklich andere Freunde, also war es gut, dass wir einander hatten. Ohne die beiden weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Keiner der anderen in meiner Klasse war besonders nett zu mir und um ehrlich zu sein, war ich damals sehr in Jani verliebt. Ich glaube, sie wusste es, aber es passierte nie etwas. Eines Samstags kamen sie zu mir nach Hause. Und wir beschlossen, einen anderen Teil des Waldes zu erkunden, den wir noch nicht gesehen hatten. Da wir planten, den größten Teil des Tages draußen zu verbringen, packten wir etwas einfaches Essen und Wasser ein, bevor wir losgingen. Ich machte nur ein paar Erdnussbutter-Sandwiches und nahm ein paar Müsli-Riegel aus der Küche. Meine Mutter wusste, dass wir gingen, und hatte nichts dagegen. Wir gingen den Weg, der aus meinem Dorf führte, etwa eine halbe Stunde lang, und dann war da der Eingang zum Wald. Ich war schon einmal mit dem Auto an dieser Stelle vorbeigefahren, aber ich war noch nie dort gewesen, obwohl ich schon seit über 3 Jahren dort lebte. Der Pfad war anfangs nichts Besonderes, er war wie die anderen, die wir gesehen hatten. Irgendwann kamen wir jedoch zu einem kleinen Bach. Anstatt dem Pfad zu folgen, gingen wir am Ufer des Baches entlang, in der Annahme, dass er uns zu einem interessanteren Ort führen könnte. Ich sagte Janie und Dale, dass wir uns nicht verlaufen könnten, solange wir nicht vom Bach weggingen. Janie stimmte zu, aber wir mussten Dale überreden, weil er Angst hatte, sich zu verlaufen. Das war zu schade für ihn, denn wir waren 2 gegen 1, und widerwillig folgte er uns. Nach langer Zeit am Bachufer sahen wir in der Ferne einen Hügel und ein Dach, das zwischen den Bäumen hervorlugte. Janie dachte, wir hätten eine Nachbarschaft erreicht, aber ich wusste, dass wir zu weit weg waren. Da es mein Dorf war, wusste ich, dass dort nicht viel sein sollte. Wir diskutierten ein paar Minuten und beschlossen dann, nachzusehen, was es war. Diesmal weigerte sich Dale kategorisch mitzukommen, also beschloss er, am Bach zu warten, während Janie und ich nachschauten. Wir versprachen, bald zurück zu sein, und dann verließen Janie und ich den Bach und stiegen den Uferhang hinauf. Es gab keinen Pfad, der zum Haus führte, aber wir konnten das Dach die meiste Zeit sehen, also fanden wir uns leicht im Wald zurecht. Es dauerte nicht lange, bis wir ankamen, und es war ein altes, verfallenes Haus. Es sah verlassen aus, und wir waren neugierig, also gingen wir einmal um das Haus herum. Das Haus war definitiv alt, mit zerbrochenen Fenstern und morschem Holz. Die Tür war vorne leicht geöffnet, also schob ich sie auf und trat ein. Sie hing fast aus den Angeln, als ich das tat. Das Innere war noch schlimmer als das Äußere. Der Ort war völlig verwüstet. Überall lag Müll und altes Essen, und der Geruch war schrecklich. Es roch nach menschlichen Abfällen und Urin, so stark, dass es schwer zu atmen war, und ich hatte das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Trotzdem gingen wir weiter hinein, um mehr von dem Ort zu sehen. Während wir das taten, spürte ich eine wachsende Angst. Irgendetwas an diesem Ort fühlte sich sehr falsch an. Ich bin mir nicht sicher, ob Janie es auch spürte, aber ich wollte nicht, dass sie dachte, ich hätte Angst. Also sagte ich nichts. Vorsichtig bewegten wir uns durch das Haus, stapften über Müllhaufen und kaputte Möbel. Der Geruch war überwältigend, was es schwer machte, drinnen zu bleiben, aber wir gingen weiter. Als wir in das, was wie das Wohnzimmer aussah, kamen, war es dort genauso schlimm. Dann stiegen wir die Treppe hinauf. Ich hatte zuerst Angst und überlegte fast, umzukehren, aber Janie wollte nachsehen, also konnte ich sie nicht allein lassen. Sie ging zuerst hinauf und ich war direkt hinter ihr. Während wir uns im ersten Zimmer umsahen, hörten wir Schritte im Flur und ein älterer Mann tauchte plötzlich aus einer dunklen Ecke auf. Seine Kleidung war zerlumpt und schmutzig und er schien wütend zu sein. Er begann uns anzuschreien, wir sollten verschwinden. Wir waren schockiert und verängstigt. Wir hatten keine Ahnung, dass dort jemand lebte, es schien unmöglich. Wir warteten nicht darauf, mehr herauszufinden. Wir drehten uns um und rannten so schnell wir konnten, aber auf dem Weg packte der Mann meinen Arm. Ich kämpfte einen Moment mit ihm, und dann kam Janie zurück, um mir zu helfen. Sie zog an meinem anderen Arm und half mir, mich loszureißen. Wir rannten die Treppe hinunter, stolperten über den Müll auf dem Boden. Die Schreie des Mannes verfolgten uns, als wir aus dem Haus stürmten und in den Wald liefen. Ich war mir ziemlich sicher, dass er uns verfolgte, aber das könnte meine Einbildung gewesen sein, denn als ich mich umdrehte, war er nicht da. Wir rannten weiter, bis wir sicher waren, dass wir weit genug weg waren. Dann erzählte mir Janie, dass der Mann ein Messer hatte. Ich habe es nie gesehen, aber sie bestand darauf, dass er es hatte. Dann riefen wir Dale an, weil wir uns beim Rennen durch den Wald verlaufen hatten. Er antwortete uns und wir konnten den Weg zurück zum Bach finden, wo er immer noch wartete. Ich erklärte Dale schnell alles, während wir zurückgingen. Er war praktisch am Ausflippen, als ich es ihm erzählte, und dann begann er noch schneller zu gehen. Ich will nicht einmal daran denken, was passiert wäre, wenn Dale dabei gewesen wäre. Wahrscheinlich hätten wir ihn tragen müssen, nachdem er vor Angst ohnmächtig geworden wäre. Wir kehrten zum Pfad zurück und gingen dann zurück zu meinem Haus. Es war erst 17 Uhr zu dieser Zeit. Ich erzählte meiner Mutter, was wir gesehen hatten, und sie rief die Polizei. Ein paar Tage später erfuhren wir, dass die Polizei das Haus besucht hatte, aber niemanden fand, der dort lebte. Es gab jedoch viele Beweise dafür, dass im Laufe der Jahre immer wieder illegale Bewohner in dem Haus gewesen waren. Das alte Haus wurde zu einer Art Legende unter den Kindern in unserem Dorf. Die Leute sprachen von dem alten, gruseligen Mann im Haus, aber niemand sonst behauptete, ihn gesehen zu haben. Wir lebten unser Leben weiter, aber die Erfahrung blieb bei uns. Eines Tages, mehrere Jahre später, beschlossen Janie, Dale und ich, das Gebiet erneut zu besuchen. Wir waren bereits in unseren 20ern und diesmal viel schlauer. Ich suchte den Weg, auf dem das Haus stand, und wir konnten mit meinem Pickup dorthin fahren, ohne den Pfad nehmen zu müssen. Als wir ankamen, war das Haus nicht mehr da, und stattdessen war dort ein leeres Grundstück, das von einem hohen Bauzaun umgeben war. Es gab keine Anzeichen dafür, dass neue Gebäude gebaut wurden, nur ein Feld voller Unkraut, wo einst das Haus gestanden hatte. Der Zaun schien schon lange dort zu sein, vielleicht sogar Jahre. Ich frage mich immer noch, wohin dieser Mann gegangen ist, nachdem wir ihn gesehen hatten, aber ich bin ihm nie wieder begegnet. Ich nehme an, der Besitzer des Hauses ließ es abreißen, nachdem er herausfand, dass dort illegale Bewohner gewesen waren. Ich hoffe, dass jemand etwas mit dem Ort anfängt, denn es könnte ein sehr schöner Platz sein. Im Sommer 2017 zog ich von meiner kleinen Heimatstadt Barnsley in South Yorkshire in die viel größere Stadt Manchester. Ich fand eine Wohnung in einem Viertel namens Mossside, von dem die Leute sagten, es könnte ein bisschen gefährlich sein. Aber wo ich lebte, gab es keine Probleme. Die Leute waren freundlich, die Nachbarn nett und eigentlich hielten sich alle eher zurück. Dennoch hielt mich der Ruf des Ortes in den ersten Wochen meines Aufenthalts in Alarmbereitschaft. Ich war vorsichtig, wohin ich nach Einbruch der Dunkelheit ging, stellte sicher, dass Türen und Fenster verschlossen waren, wenn ich das Haus verließ, und versteckte sogar Dinge wie meinen Laptop unter dem Bett in seiner Hülle, nur für den Fall, dass jemand einbrechen würde. Nur 3 Wochen nach meinem Umzug hatte ich meine erste Begegnung mit Problemen, aber als sie kam, war sie aus einer Richtung, die ich nie erwartet hätte, und nichts hat diese Erfahrung in Bezug auf puren Schrecken übertroffen. Der Ort, an dem ich damals lebte, war ein 2-stöckiges Gebäude, eine Wohnung oben und eine unten, mit einem kleinen Eingang auf jeder Seite und einem gemeinsamen Garten im Hinterhof. Die Mülltonnen beider Wohnungen standen im Hinterhof, also brachte ich den Küchenmüll jedes Mal, wenn er voll war, nach draußen und leerte ihn in eine der Tonnen. Ich hatte das bereits 10 bis 15 Mal in den 3 Wochen, die ich dort lebte, getan, und es war zu einer normalen, ereignislosen Routine geworden. Dann, eines Abends gegen 21 Uhr, brachte ich den Müll raus, nachdem ich das Geschirr gespült hatte. Ich warf die Tüte in die Tonne, wie ich es schon ein Dutzend Mal zuvor getan hatte, als ich hinter mir eine Stimme hörte, die sagte: "Beweg dich nicht." Die Stimme kam von der anderen Seite des Zauns am Ende des Gartens und sie war so ruhig, dass ich zuerst dachte, jemand machte einen kleinen Scherz. Ich drehte mich um und wollte gerade sagen: "Wer zum Teufel glaubst du, dass du bist, mir das zu sagen?" als ich ihn sah. Da war ein Mann, wahrscheinlich im Alter meines Vaters, etwa 50 Jahre alt, der sich über den Zaun am Ende des Gartens beugte und mit einer Waffe auf mich zielte. Es war keine Pistole, sondern ein Gewehr, und es sah modern aus. In dem Moment, als ich ihn sah, hob ich die Hände und spürte, wie mein ganzer Körper vor Adrenalin zitterte. Ich erinnere mich, dass ich sagte: "Bitte schieß nicht auf mich." Worauf der Typ antwortete: "Dann beweg dich nicht." Eine Sekunde später bemerkte ich, dass er eine Baseballkappe mit der Aufschrift "Polizei" trug, was mich für einen Moment ein wenig beruhigte. Bis mir klar wurde, dass jeder so eine Kappe in einem Kostümgeschäft kaufen konnte. Ich fragte: "Bist du von der Polizei?" Und alles, was der Typ antwortete, war: "Heb dein Shirt hoch." Er gab keine Befehle, wie man es von der Polizei erwarten würde, sondern sagte es völlig ruhig, während die Waffe weiter auf mich gerichtet war. Ich glaube, wenn er mich aufgefordert hätte, mich auf den Boden zu legen oder die Hände hinter den Kopf zu legen, hätte ich es ohne zu fragen getan, weil ich das schon bei der Polizei gesehen hatte. Aber als er mich bat, mein Shirt hochzuheben, war ich so verwirrt, dass ich nicht umhin konnte zu fragen, warum? Der Typ antwortete sofort, tu, was ich dir sage, aber wieder ohne seine Stimme zu erheben. Er sagte es ruhig und gelassen. Ich brauchte keine Wiederholung. Schließlich war er der mit der Waffe und ich war so verängstigt, dass ich einfach tat, was er sagte und hob mein Shirt hoch, ohne eine Ahnung zu haben, warum er das wollte. Ich hob mein Shirt hoch und ließ es dann wieder runter. Aber der Typ sagte, warte eine Minute, heb es nochmal hoch und dreh dich im Kreis. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits aufgehört, nach dem Warum zu fragen, also tat ich einfach, was er sagte. Nachdem ich mein Shirt wieder runtergelassen hatte, fragte ich ihn, worum es bei all dem ging. Aber er antwortete nicht auf meine Frage. Stattdessen fragte er mich, wie ich hieß. Ich sagte, Tom. Dann sagte er, hör mir ganz genau zu, Tom. Ich möchte, dass du langsam auf mich zugehst, mit erhobenen Armen, okay? Ich war immer noch todmüde vor Angst, aber ich wurde mir immer sicherer, dass er nicht auf mich schießen würde, also tat ich, was er sagte. Als ich mich dem Hinterhofzaun näherte, sagte der Typ, Stopp! Dann sagte er, langsam, mach das Schloss an der Hintertür auf, guter Junge. Wieder tat ich, was er sagte, und öffnete das Schloss der Tür. In dem Moment, als ich das tat, sagte der Typ, geh weg von der Tür, Tom. Dann stürmten 5 oder 6 bewaffnete Polizisten, alle mit Helmen und kugelsicheren Westen herein, aber so leise wie möglich. Einer von ihnen trug einen dieser Rammböcke, um Türen aufzubrechen. Als sie die Treppe erreichten, die zur Wohnung oben führte, stieg der erste hinauf und die anderen folgten ihm schweigend. Es war wie aus einem Film und ich konnte nicht glauben, was ich sah. Im Vereinigten Königreich sieht man keine großen Waffen wie diese. Nicht einmal kleine Waffen. Also ließ mich der Anblick dieser kommandomäßig aussehenden Typen in meinem Hinterhof sprachlos zurück. Wir alle standen einfach da. Sie warteten an der Treppe, die zur Wohnung oben führte, und ich mit erhobenen Händen, bis der Typ, mit dem ich gesprochen hatte, sagte, »Alles klar, Tom, geh schnell durch die Hintertür raus.« Ich glaube, ich wusste in diesem Moment, dass, da er mich gebeten hatte, den Hof zu verlassen, die Dinge gleich ernst werden würden. Und gerade als ich durch die Tür rannte und auf die Straße kam, brach alles los. Ich sah eine Gruppe von Polizisten vor mir und einer von ihnen begann zu sagen, »Lauf zu mir bitte, schnell!« Hinter mir hörte ich das Geräusch der Polizei, die die Tür aufbrach und schrie, »Bewaffnete Polizei!« Ich konnte all das Geschrei hinter mir hören und die Leute kamen auf die Straße, um zu sehen, was los war. Einer der Polizisten vor mir sagte, »Du musst mit uns kommen.« Ich fragte, ob ich verhaftet würde, und sie sagten nein, was eine Erleichterung war. Aber dann sagte eine Polizistin zu mir, dass ich unter dem Terrorismusgesetz von 2006 festgehalten und befragt würde. Ich weiß nicht, warum sie mir das Datum eines solchen Gesetzes nennen mussten, aber ich schwöre, dieser Satz, das Terrorismusgesetz von 2006, hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich sagte, wovon redest du? Ich bin kein Terrorist. Aber die Polizei sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen, das sei nur das, was sie sagen mussten. Sie würden mir ein paar Fragen stellen und wenn ich nichts falsch gemacht hätte, gäbe es nichts, worüber ich mir Sorgen machen müsste. Ich glaube, als ich hörte, dass es um etwas so Ernstes ging, wurde mir klar, dass Widerstand keinen Sinn hatte. Wenn ich mich geweigert hätte, mit ihnen zu gehen, wie ich es vielleicht getan hätte, wenn es um eine Drogenrazzia gegangen wäre, hätten sie mich sofort verhaftet. Also ging ich zur Polizeistation, um ihre Fragen zu beantworten. Da ich nicht in Gewahrsam genommen wurde und auch nicht offiziell als Terrorverdächtiger galt, wurde das Verhör ohne einen Anwalt durchgeführt. Sie brachten mich auch nicht in einen normalen Verhörraum, sondern in eine Art Familienzimmer mit Sofas und Dingen, die einen angeblich entspannter machen sollten. Es half nicht viel, da ich immer noch vor Adrenalin zitterte. Während sie mir Fragen stellten, antwortete ich so gut ich konnte, aber einige der Fragen waren sehr seltsam. Sie fragten mich, wie meine Nachbarn oben waren, ob sie jemals mit mir sprachen, ob sie freundlich waren, solche Dinge. Offensichtlich lebte ich erst seit 3 Wochen dort, also hatte ich nicht viel zu erzählen. Ich hatte meine Nachbarn nicht oft gesehen, und wenn, wirkten sie normal. Aber dann begannen sie mich Dinge zu fragen wie, ob ich jemals starke Chemikalien aus ihrer Wohnung gerochen hätte oder ob sie die Vorder- oder Hintertür benutzten, um einzutreten. Ich bin kein Experte für solche Dinge, also hatte ich keine Ahnung, warum sie das fragten, aber ich antwortete so gut ich konnte. Als sie fertig waren, ließen sie mich gehen. Sie durchsuchten nicht meine Wohnung, nur die oben, also konnte ich nach Hause gehen und meinen Abend fortsetzen. Aber wie du dir vorstellen kannst, war das leichter gesagt als getan. Die Razzia war in allen Nachrichten, also saß ich in den nächsten Stunden vor dem Fernseher und checkte mein Handy. Da wurde alles sehr real für mich. Die vorherigen Stunden waren ein bisschen verwirrend gewesen, aber zu sehen, wie sich alles vor den Handykameras abspielte und einen BBC-Reporter am Ende meiner Straße stehen zu sehen, ließ mich erkennen, wie ernst die Situation war. Ich war wirklich in eine Anti-Terror-Razzia geraten und wie ich später erfuhr, war ich in viel größerer Gefahr gewesen, als ich zunächst gedacht hatte. Als ich merkte, dass der Typ, der mit der Waffe auf mich gezielt hatte, tatsächlich ein Polizist war, fühlte ich mich ein wenig erleichtert. Wie gesagt, ich weiß, dass er mit einer Waffe auf mich gezielt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht auf mich geschossen hätte. Er hat mir nur einen großen Schrecken eingejagt. Aber was ich später herausfand, war, dass die gesamte Operation als heikel galt. Und das lag daran, dass sie befürchteten, die Person in der Wohnung oben könnte den Ort in die Luft jagen, wenn sie vorher gewarnt würde. Deshalb hatte der Polizist nicht angefangen, mich anzuschreien, als er mich sah, und warum sie die Nachbarn auf beiden Seiten sehr subtil evakuiert hatten. Sie waren gerade dabei, dasselbe mit mir zu tun, als ich den Müll rausbrachte. Und da begann alles für mich. Eine Waffe auf mich gerichtet zu bekommen, anstatt einen freundlichen Klopfer an der Tür. Später erfuhr ich, dass alles mit dem Angriff auf die Manchester Arena zusammenhing, der einige Wochen zuvor stattgefunden hatte. Eine der Personen, die verdächtigt wurden, dem Angreifer geholfen zu haben, lebte angeblich in der Wohnung oben. Ich kann dir nicht sagen, ob jemand verhaftet wurde oder ob danach etwas passiert ist. Aber was für ein Schreck, so nah bei jemandem gelebt zu haben, der in etwas so Schreckliches verwickelt war. Als ich in der 10. Klasse war, zogen meine Eltern und ich fast in die Mitte des Landes. In unserem alten Bundesstaat lebten wir in einer großen Stadt, wo wir eine kleine Wohnung im Zentrum hatten. Damals wurde die Kriminalität in unserer Gegend immer schlimmer. Und das war einer der Gründe, warum meine Eltern beschlossen, umzuziehen. Unsere neue Stadt hatte nur etwa 10.000 Einwohner und war eine ländliche Gemeinde. Unser Haus lag im Hauptteil der Stadt, also konnte ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Es war die Hauptschule der Gegend und viele andere Kinder kamen mit dem Bus aus entlegeneren Gemeinden. Der Start an einer neuen Highschool war einschüchternd, weil ich nicht die extrovertierteste Person bin. Es hatte Jahre gedauert, die Freunde zu finden, die ich in der Stadt hatte, und von vorne anzufangen würde schwierig werden. Das wusste ich von Anfang an. An einem meiner ersten Schultage ließ mich meine Lehrerin vor allen stehen und mich vorstellen. Ich weiß, dass sie nur helfen wollte, aber ich wäre fast vor Angst ohnmächtig geworden. Einige der anderen Mädchen müssen es bemerkt haben, denn niemand lud mich ein, etwas zu unternehmen. Ich bin übrigens ein Mädchen. Ich war in den ersten Wochen allein, aber irgendwann begann ich, mich einzuleben. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich wohl den Ruf, seltsam zu sein, weil ich so lange mit niemandem gesprochen hatte. Wahrscheinlich war der Erste, der wirklich mit mir sprach, ein Junge namens Sam. Er schien freundlich genug und trotz einiger anfänglicher Bedenken wurden wir Freunde. Sam war ein bisschen seltsam, aber ich war nicht in der Position, wählerisch zu sein, also störte es mich nicht. Jedes Mal, wenn ich ihn im Unterricht sah, zeichnete er etwas in sein Heft. Einmal sah ich mir an, was er zeichnete, und es sah aus wie etwas aus dem Horrorgenre. Es störte mich nicht besonders, weil viele Leute daran interessiert sind. Er war auch ein Außenseiter, mit nur ein paar Freunden in der Schule. Er war nicht beliebt oder so. Wir saßen meistens zusammen beim Mittagessen mit einigen seiner anderen Freunde, alles Jungs, und ich verstand mich nie wirklich mit einem von ihnen. Obwohl ich froh war, jemanden zu haben, mit dem ich mich hinsetzen konnte, wollte ich immer noch von einigen der Mädchen akzeptiert werden. Vielleicht ruinierte es meinen Ruf, mit den seltsamen Jungs der Schule abzuhängen, aber sie waren die einzigen, die mit mir sprachen. Also was konnte ich tun? Eines Tages beim Mittagessen lud Sam mich zu sich nach Hause ein. Da es das erste Mal war, dass ich außerhalb der Schule eingeladen wurde, war ich froh. Er lebte an einem abgelegenen Ort, weit weg von der Stadt. Er hatte das schon einmal erwähnt, und ich sagte zu, weil ich dachte, es wäre eine gute Möglichkeit, neue Freunde zu finden. Ich sagte ja und bestätigte es dann mit meiner Mutter. An diesem Abend, einem Freitag, ging ich nach der Schule zu ihm nach Hause. Sam hatte bereits seinen Führerschein und fuhr einen alten Pickup, den ich vermutete, dass er von seinen Eltern war. Es war eine etwa 45-minütige Fahrt und als wir ankamen, bemerkte ich, dass es keinen Handyempfang gab. Das machte mich ein bisschen nervös, aber ich ignorierte das Gefühl. Es war ein einstöckiges, alt aussehendes Haus auf einem staubigen Grundstück vor einem Acker. Ich wusste nicht, wo sein Grundstück begann und endete, aber es schien, als lebte er auf einer Farm. Es sah von außen vernachlässigt aus und es standen mehrere alte Autos vor dem Haus, nicht viel anders als das, mit dem er zur Schule fuhr. Wir gingen hinein und Sam zeigte mir sein Haus, das überraschend ordentlich war, wenn man das Äußere bedachte. Allerdings bemerkte ich, dass sonst niemand da war, was ich seltsam fand. Er hatte erwähnt, dass er einen älteren Bruder hatte, der bereits die Schule abgeschlossen hatte. Als ich ihn fragte, wo alle waren, sagte Sam, sie seien bei Verwandten zu Besuch. Nach einer Weile ging er auf die Toilette und als ich allein war, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, mich umzusehen. Ich öffnete eine der Schubladen seiner Kommode und da lag eine Waffe. Wir waren erst 16, also gab es keine Möglichkeit, dass er legal eine besaß. Ich wusste, dass Schusswaffen auf dem Land häufiger vorkamen, also war es nicht so schockierend. Ich kam aus der Stadt, wo niemand eine Waffe hatte. Wir saßen im Wohnzimmer und redeten etwa eine halbe Stunde, bevor ich gehen wollte. Sam war ein seltsamer Junge und ich fühlte mich unwohl, allein mit ihm zu sein. Als ich zusagte, dachte ich, dass noch jemand anderes da sein würde, zumindest seine Eltern, aber vielleicht sogar jemand aus der Schule. Es fiel mir schwer, den Mut aufzubringen, aber schließlich bat ich Sam, mich nach Hause zu bringen. Sobald ich das tat, wurde er wütend. Ich versuchte, ihn zu beruhigen, weil ich ihn brauchte, um mich nach Hause zu bringen. Besonders, weil mein Handy dort keinen Empfang hatte. Ich brauchte ihn wirklich, um mich zu fahren. Er kam auf mich zu und ich wich zurück. Ich stand vom Sofa auf und ging auf die andere Seite des Raumes, holte mein Handy heraus und tat so, als würde ich eine Nachricht lesen. »Oh, meine Mama hat mir gerade geschrieben«, sagte ich und versuchte, ruhig zu klingen. Ich tat so, als würde ich ihr zurückschreiben, in der Hoffnung, dass er dachte, ich hätte Empfang. Vielleicht würde er mich gehen lassen, wenn er dachte, ich hätte Signal. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits aufgegeben, dass er mich fahren würde und wollte nur weg. Es schien zu funktionieren und ich ging zur Haustür, verließ das Haus und entfernte mich so schnell wie möglich. Ich warf einen Blick über die Schulter und Sam stand dort auf seiner Veranda und starrte mich an. Er hatte einen neutralen Ausdruck im Gesicht, der mich wirklich erschreckte. Obwohl ich allein mitten im Nirgendwo war, war ich erleichtert, aus seinem Haus zu sein. Ich begann zurück in die Stadt zu laufen, aber es war weit. Es verging fast eine Stunde, bevor ich mein Handy überprüfte und sah, dass ich Empfang hatte. Ich rief meine Mutter an und sie holte mich ab. Sie drängte mich zu erzählen, was passiert war, aber ich sagte nichts. Ich war nur froh, dass es vorbei war. Nach diesem Tag mied ich Sam komplett. Allerdings hörte er etwa eine Woche später auf, zur Schule zu kommen. Es dauerte nicht lange, bis Gerüchte in der Schule die Runde machten. Die meisten Leute sagten, er sei wegen etwas verhaftet worden, aber die Details waren verwirrend. Ich hörte einen Jungen sagen, es sei wegen Drogen. Ein anderer sagte, er habe seine ganze Familie getötet. Leider war Letzteres viel näher an der Wahrheit. Als die Wahrheit schließlich ans Licht kam, erfuhr ich, dass Sams Eltern im Urlaub waren, als ich bei ihm war. Aber sein älterer Bruder war nicht mitgekommen. Sam hatte seinen Bruder erschossen, irgendwann bevor ich zu ihm nach Hause kam. Die Leiche war noch dort, als ich im Haus war. Ich weiß immer noch nicht, ob die Waffe, die ich sah, die war, die er benutzt hatte, denn es gab wahrscheinlich andere, die ich nicht sah. Ich habe ihn nie wieder gesehen, aber ich frage mich immer noch, was seine wahren Pläne für mich auf diesem Grundstück waren. Es schien nicht so, als hätte er jemals vorgehabt, mich zurückzubringen, und ich glaube, ich war in echter Gefahr. Viel mehr, als ich in dem Moment realisiert hatte. Meine Tochter war das Beste, was meiner Frau und mir je passiert ist. Als sich ihre strahlend blauen Augen zum ersten Mal öffneten und sich auf mich richteten, hielt meine ganze Welt für einen Moment inne und änderte ihre Umlaufbahn, um sich um sie zu drehen. Es war ein wahrhaft beeindruckender Moment. Im Laufe der Jahre empfand ich nichts als Freude, als ich sie aufwachsen und zu ihrer eigenen kleinen Persönlichkeit werden sah. Sie war süß wie Honig, und kein Meilenstein schien sie im Laufe der Jahre zu beeinträchtigen, da sie ihnen mit Anmut und einer Weisheit begegnete, die über ihre Jugend hinausging. Stellen Sie sich also unser Unglauben vor, als ein Polizist an unserer Tür erschien und ihren leuchtend rosa Helm in seinen zitternden Händen hielt. Das kann nicht unsere Tochter sein, dachte ich. Sie würde niemals mit ihrem Fahrrad auf einer vielbefahrenen Straße fahren. Sie wusste, dass sie das nicht durfte. Die herzzerreißenden Schreie meiner Frau erfüllten meine Ohren, als sie verzweifelt zu Boden sank. Ich konnte nicht aufhören, den Beamten durch einen Tunnelblick anzustarren, während er versuchte, uns sein Beileid auszusprechen. Die Sirenen, die im Hintergrund ertönten, bestätigten seine tragische Geschichte. Ich nickte kurz, mit einem Summen in den Ohren, und legte meine Hand auf die Schulter meiner Frau. Der Beamte bat mich, ihn zum hinteren Teil seines Streifenwagens zu begleiten, um die Leiche zu identifizieren. Meine Beine schienen zu folgen, aber mein Geist war verwirrt, als ich hinter ihm herging. Meine Frau rührte sich nicht. Als wir im Krankenhaus ankamen, war der Anblick vor mir entsetzlich, und da verlor ich endgültig die Fassung. Mein Mädchen, meine ganze Welt, in einem Augenblick verschwunden. Ich konnte nicht atmen, als ich zusah, wie sie den Beutel zuzogen, der ihren kleinen Körper enthielt. Ich wollte sterben, vielleicht war ich schon tot. Das musste die Hölle sein, oder? Als ich nach Hause zurückkehrte, lag meine Frau zusammengerollt auf dem Sofa, Tränen, die immer noch in einem stetigen Fluss des Schmerzes über ihre Wangen liefen. Ich streckte meinen Arm aus, um sie zu umarmen, aber sie wies mich abrupt zurück. Ich verstand. Kein Trost konnte die offene Wunde heilen, die wir jetzt beide teilten. Die Stunden wurden zu Tagen, und bevor wir es wussten, war es Zeit, an der Beerdigung unseres einzigen Kindes teilzunehmen. In dieser Zeit hatte sich meine Frau in ihrem Geist verkrochen und die Tür hinter sich verschlossen. Der Schlaf entzog sich ihr die ganze Woche, während sie im Internet nach etwas suchte, was ich als Ratschläge zur Trauerbewältigung vermutete. Ich betete still, in der Hoffnung, sie würde die Antworten finden, die sie so dringend brauchte. Als wir in der Kirche ankamen, bemerkte ich, dass das ganze Dorf gekommen war, um sein Beileid auszusprechen. Ich drückte die Hand meiner Frau zur Unterstützung, als wir zur Tür gingen, aber ich erhielt keine Ermutigung von ihr. Während der Zeremonie, als die Tränen reichlich flossen, sah ich meine Frau an und bemerkte, dass sie fast lächelte. Ich nahm an, sie fand den Abschluss, den sie so sehr brauchte, und hoffentlich spürte sie ein wenig Frieden, da unsere Tochter an einem besonderen und glücklichen Ort war. Als der Dienst endete, stiegen wir alle in unsere Autos und fuhren in einer Reihe zum Friedhof. Dies schien meine Frau noch glücklicher zu machen. Beim Parken sprang sie schnell aus dem Auto und nahm ein paar Kuchen, die sie die ganze Nacht vorbereitet hatte. Die Lieblingskuchen unserer Tochter, Himbeer-Cheesecake-Riegel. Ich beobachtete sie, wie sie praktisch zum Grab rannte, um sie an jede Person zu verteilen, mit einem strahlenden, einladenden Lächeln. Ihre Augen schienen sich mit Tränen zu füllen, als jeder einen Bissen nahm und ihr ein tröstendes Lächeln zurückgab. Ich drehte mich um, um unsere Mäntel vom Rücksitz zu holen, als die Schreie begannen. Ich drehte mich schnell um und sah mit Entsetzen, wie jeder von ihnen um meine Frau herum zu Boden fiel. Schaum trat aus ihren Mündern, während sie sich krampfhaft schüttelten. Das Lächeln meiner Frau wurde dreimal größer, als sie wie verrückt klatschte. Ich warf die Mäntel hin und rannte auf sie zu, schrie um Hilfe, während mein Körper vor Angst zitterte. Ich war sicher, dass meine Frau jeden Moment zusammen mit den anderen fallen würde, aber sie stand einfach da und grinste albern vor dem Sarg unserer Tochter. Ich streckte meine Hand aus, um sie aus ihrem scheinbaren Schock zu holen, als ein lautes Knacken meine Aufmerksamkeit erregte. Mein Herz blieb stehen, als eine kleine Hand aus dem hölzernen Sarg meiner geliebten Tochter herauskam. Ich drehte mich zu meiner Frau in völligem Unglauben um, als sie mir 8 Worte ins Ohr flüsterte, die ich nie vergessen werde. Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ich bin ein 31-jähriger Mann und lebe in einer kleinen Stadt in Kanada. Aber das, was ich erzählen werde, geschah vor fast 10 Jahren. Ich wohne nur eine kurze Autofahrt von Thunder Bay, Ontario, entfernt. Und als dies passierte, war ich auf einem Roadtrip, um meinen Bruder zu besuchen, der etwa 8 Stunden entfernt lebte. Wenn du die Straßen dort nicht kennst, lass mich dir sagen, dass es viele Wälder gibt und ab und zu eine kleine Stadt, in der man anhalten kann, um etwas zu essen oder auf die Toilette zu gehen. Die Straßen sind lang und es gibt nicht viel zu sehen. Um es noch schlimmer zu machen, gibt es viele betrunkene Fahrer, wenn man spät in der Nacht unterwegs ist. Deshalb habe ich immer versucht, nicht nach Einbruch der Dunkelheit zu fahren. Im Allgemeinen ist es eine ziemlich langweilige Fahrt und ich habe versucht, sie nur ein paar Mal im Jahr zu machen. Normalerweise habe ich versucht, sie an einem Tag zu schaffen, aber diesmal regnete es und die Straßen waren zu gefährlich, um mit hoher Geschwindigkeit zu fahren. Ich schätzte, dass die Fahrt etwa 11 Stunden dauern würde, statt der üblichen 8. Also dachte ich, ich müsste irgendwann anhalten und übernachten, besonders wenn ich vermeiden wollte, nach Einbruch der Dunkelheit zu fahren. Obwohl ich diese Reise schon zuvor gemacht hatte, kannte ich die Strecke nicht gut genug, um einen guten Ort zum Übernachten zu wählen. Die Informationen online waren auch nicht sehr hilfreich, also wusste ich nicht wirklich, wo ich bleiben würde. Ich war etwa 6 Stunden unterwegs und es wurde dunkel. Der Regen prasselte herab und das Geräusch in meinem Auto war ohrenbetäubend. Ich konnte kaum Musik hören, so laut war es. Ich hielt Ausschau nach einem Ort, an dem ich anhalten konnte. Ein Motel am Straßenrand wäre das Beste gewesen. Allerdings hatte ich in der letzten Stunde nicht viel gesehen, aber ich sah Schilder, die auf eine nahegelegene Stadt hinwiesen. Obwohl ich aus der Gegend bin, gibt es jedes Mal, wenn ich dort fahre, Städte, von denen ich schwören könnte, dass ich noch nie von ihnen gehört habe. Dies war eine davon. Als es soweit war, verließ ich die Autobahn und fuhr in diese kleine Stadt. Es war erst 19 Uhr, aber bei meiner ersten Runde durch den Ort war es seltsam ruhig. Es gab ein Postamt, einen Lebensmittelladen und eine LCBO. Das ist die Spirituosenhandlung in Ontario. Ich sah auch eine Tankstelle, die geschlossen zu sein schien. Ich war mir nicht sicher, ob sie außer Betrieb oder einfach nur für die Nacht geschlossen war. Ich kenne keine Tankstelle, die um 19 Uhr schließt, also nahm ich an, dass es Ersteres war. Was ich nicht sah, war ein Motel oder ein Hotel jeglicher Art. Ich sehnte mich wirklich nach einer Dusche und einem Bett, aber es begann so auszusehen, als würde das nicht passieren. Nachdem ich die leeren Straßen noch einmal abgefahren war, war ich mir sicher, dass ich die Nacht in meinem Auto verbringen würde. Ich sah ein kleines Restaurant, das geöffnet war, aber abgesehen davon gab es nur ein paar Häuser und ein kleines Apartmentgebäude. Ich ging in das Restaurant und bestellte Abendessen, dann trank ich ein Bier, bis sie mich hinauswarfen. Zu diesem Zeitpunkt war es kurz nach 22 Uhr. Ich kehrte zur geschlossenen Tankstelle zurück, weil ich dachte, dass es der beste Ort wäre, um für die Nacht zu parken. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Regen erheblich nachgelassen und ich begann, ein paar Leute auf den Straßen zu sehen. Einer von ihnen war ein alleinstehender Mann, der auf dem Bürgersteig ging, in dunkler, weiter Kleidung, und er schien zu hinken. Er hatte langes, dunkles Haar und war ziemlich groß. Ich fuhr an ihm vorbei und hatte das Gefühl, dass er mich ansah, aber es war zu dunkel, um zu wissen, ob es nur meine Einbildung war. Als ich auf dem Parkplatz der Tankstelle ankam, parkte ich in der am weitesten entfernten Ecke und lehnte den Sitz zurück. Obwohl es noch früh am Abend war, war ich müde. Nach weiteren 10 oder 15 Minuten wurde der Regen wieder stärker. Große Tropfen prasselten auf meine Windschutzscheibe und machten bei jedem Aufprall ein ziemlich lautes Geräusch. Eigentlich fand ich es ziemlich entspannend, also störte es mich nicht. Ich lehnte mich zurück und versuchte zu schlafen. Es überraschte mich nicht, dass ich nicht sofort einschlief. Trotz des starken Regens bemerkte ich das leise Geräusch von Schritten außerhalb meines Autos. Ich öffnete die Augen und sah, was wie ein Mann aussah, der an meinem Auto vorbeiging. Es überraschte mich, dass jemand bei diesem Regen draußen war. Aber da ich technisch gesehen auf Privatgrundstück stand, dachte ich zuerst, es sei die Polizei oder vielleicht der Besitzer der Tankstelle. Ich war bereit zu gehen, falls nötig. Also setzte ich mich auf und schaltete das Licht ein. In diesem Moment hörte ich einen lauten Schlag gegen die Rückseite meines Autos. Ich drehte mich um, aber alles, was ich sehen konnte, war, dass das Heckfenster zerstört war. Dann hörte ich das Geräusch erneut. Irgendjemand war da draußen und zerstörte mein Auto. Da es dunkel war, konnte ich nicht sehen, wer es war oder wie viele es waren. Wer auch immer es war, er schlug weiter gegen mein zerstörtes Heckfenster. Ich wusste nicht, wie lange das zerbrochene Fenster halten würde, also startete ich den Motor und schaltete die Scheinwerfer ein. In der Ferne sah ich ein Polizeiauto, das auf der anderen Seite des Parkplatzes geparkt war. Seine Lichter waren aus und das Fenster auf der Fahrerseite war geöffnet. Ein einzelner Beamter saß auf dem Vordersitz und rauchte eine Zigarette. Er beobachtete mich mit einem gelangweilten Blick. Er saß einfach da und sah zu, wie jemand versuchte, mein Auto zu zerstören, und unternahm nichts. Mein Fuß bewegte sich zum Gaspedal und ich fuhr los. Ich versuchte, in den Rückspiegel zu schauen, um meinen Angreifer zu sehen, aber die Scheibe war zu beschädigt, um durchzusehen. In diesem Moment dachte ich, es hätte keinen Sinn, weiter zu versuchen zu schlafen. Also beschloss ich, das Risiko einzugehen und nachts zu fahren. Auf diese Weise würde ich am frühen Morgen bei meinem Bruder ankommen und vielleicht ein Nickerchen machen können. Offensichtlich habe ich mir nicht die Mühe gemacht, die Polizei zu rufen, denn einer von ihnen war direkt da und hatte nichts unternommen. Der Regen spritzte unter meinen Reifen, als ich schnell davonfuhr. Glücklicherweise war das Heckfenster noch intakt, obwohl es stark beschädigt war. Nach einer weiteren halben Stunde auf der Straße sah ich blinkende Lichter hinter mir. Sie hielten mich an. Ich hielt am Straßenrand und öffnete das Fenster. Ein Beamter näherte sich. Es war derselbe Polizist, der gesehen hatte, wie ich angegriffen wurde. »Sir, wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe?«, fragte er. »Nein, warum?«, sagte ich und tat so, als würde ich ihn nicht erkennen. »Nichts Ernstes. Eines Ihrer Rücklichter ist ausgefallen. Lassen Sie es morgen früh überprüfen.« Es lag eine seltsame Spannung zwischen uns, während ich da saß und versuchte zu verstehen, was seine Absicht war. Er sagte kein Wort über mein völlig zerstörtes Heckfenster. Bis heute waren dies die zwei unangenehmsten und gruseligsten Minuten meines Lebens. Danach ging der Polizist weg. Entgegen meinem besseren Urteil rief ich ihn zurück. »Entschuldigung, Sir. Wie lautet Ihre Dienstnummer?« Der Beamte kam zurück zu meinem Fenster, legte seine Hand auf das Dach meines Autos und sagte, »Sei nicht so schlau.« Dann kehrte er zu seinem Auto zurück und fuhr in die entgegengesetzte Richtung davon. Es war früher Morgen, als ich in der Stadt meines Bruders ankam. Als ich in seine Einfahrt fuhr, konnte ich endlich den Schaden an meinem Auto begutachten. Abgesehen vom Heckfenster waren beide Rücklichter zerstört und mein Nummernschild war verschwunden. Der Polizist hatte nicht einmal erwähnt. Nach Tagen des Nachdenkens bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein zufälliger Akt der Gewalt war. Was den Polizisten betrifft, bin ich mir ziemlich sicher, dass er ein echter Polizeibeamter war. Allerdings habe ich einen Bericht bei der OPP, Ontario Provincial Police, eingereicht, aber ich habe nie erfahren, wer er war. Bis heute kann ich nicht erklären, warum er mir gefolgt ist, nur um mir eine Warnung zu geben. Ich denke, er wollte es mir einfach ins Gesicht reiben. Es war wie eine Art Machtdemonstration. Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, dass ich, wann immer ich auf der Straße bin, sicherstelle, diese Stadt zu meiden.